Arzt kann. Der Podcast mit Fallbeispielen zur Cannabistherapie von Arzt zu Arzt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arzt kann. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer und ich bin Apothekerin. Heute spreche ich mit Professor Sven Gottschling. Er ist Chefarzt des Zentrums für altersübergreifende Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie des Universitätsklinikums des Saarlandes. Seit langem beschäftigt er sich in der Schmerz- und Palliativtherapie mit Medizinalcannabis. Hallo Sven, welches Fallbeispiel hast du uns heute mitgebracht?
Ja, hallo Christiane. Ja, ich freue mich sehr, dass ich nochmal hier an dem Podcast teilnehmen darf. Ich habe ein Fallbeispiel nochmal mitgebracht von einer Patientin, die ich jetzt tatsächlich schon auch seit über 10 Jahren begleite und versorge. Und die aus dem Kindesalter mittlerweile als Mit-20-Jährige voll in der Erwachsenenwelt angekommen ist und die einen ganzen bunten Blumenstrauß an Problemen von Anfang an geboten hat. Und das finde ich auch ein sehr schönes Beispiel, einfach mal zu sehen, dass auch eine Cannabinoid-Therapie tatsächlich auf verschiedene Krankheitsentitäten einen Einfluss haben kann. Das sieht man, glaube ich, an dem Beispiel ganz gut. Die junge Dame, die habe ich kennengelernt, da war sie knapp 10 Jahre alt und wurde bei verschiedenen Kinderärzten auch in der Kinderklinik mit damals noch völlig unklaren Bauchschmerzen vorstellig. Und es ist dann im Verlauf ein Morbus Crohn diagnostiziert worden. Da habe ich sie noch nicht gekannt, sondern mir wurde dann vorgestellt, als sie eine Begleitpolyarthritis noch bekommen hat, das heißt Gelenkschwellungen, Schmerzen, die auch nicht so richtig gut einzustellen waren und trotz einer gegen den Crohn gerichteten Therapie noch mit heftigen Bauchschmerzen und permanenter Übelkeit zu tun hatte. Und als sie zu mir kam, hatte sie sowohl immer mal wieder Steroidstöße als auch entsprechende Biologicals gegen ihren Crohn und es war auch schon so ein bisschen was ausprobiert worden für diese Bauchkrämpfe und Übelkeit. Das heißt, sie hatte Metamizol schon drin, die hatte Botulinumscopolamin drin, die hatte das Dimenhydrinat gegen Übelkeit drin, Ondensatron, Metoclopramid, also alles Mögliche war da schon so ein bisschen an Bord. Und als ich sie dann kennenlernen durfte, kam sie noch mit was Neuem um die Ecke. Sie hat frisch noch eine Migräne entwickelt gehabt. Und das mit 4 bis 6 Attacken im Monat, die auch, ich sag mal, im besten Fall wenige Stunden angehalten haben. Im weniger guten Fall hat die mit einer Attacke 2 bis 3 Tage auf den Brettern gelegen und war auch nicht schulfähig während der Zeit. Sodass die dann auch noch eine Triptantherapie gegen ihre Migräne bekommen hat. Das war so mehr oder minder das Erste, was ich dann etabliert habe im Alter von 10 Jahren. Das nur so als kleines Schmankerl. Es gibt kein einziges Triptan, was für Kinder in dem Alter zugelassen ist. Die niedrigste Zulassungsgrenze ist ja, das haben wir ja für viele Medikamente, für die es keine Kinderstudien gibt, das Alter von 12 Jahren. Aber natürlich behandle ich auch Kinder mit Migräne schon früher mit Triptan, um denen irgendwie helfen zu können. Das hat halbwegs leidlich so zur Attackenkupierung funktioniert und wir haben natürlich so das gesamte Portfolio einer multimodalen Schmerztherapie dann ausgebreitet. Das heißt, die ist psychologisch mit angebunden worden, die hat von uns Akupunkturbehandlung bekommen, die hat transkutane elektrische Nervenstimulation, Entspannungsverfahren, also alles Mögliche an Begleitung. Und wir hatten sie noch gar nicht so richtig lange in der Versorgung. Dann hat sie auch aufgrund ihrer Immunsuppression und auch der Stressoren durch die Erkrankung noch einen Zoster entwickelt. Und das im Gesichtsbereich, das heißt auf der rechten Seite des Gesichtes, betreffen den ersten und zweiten Ast. Also das heißt mit Augen-Hornhaut-Beteiligung und was für sie exquisit unangenehm war, das war mir vorher auch gar nicht so bewusst. Sie hat insbesondere eine Beteiligung, einen Befall der Nasenschleimhaut gehabt. Das heißt, Für sie war allein die Vorstellung, ich muss mich eventuell schneuzen, der pure, blanke Horror. Weil sie so das Gefühl gehabt hat, das hat sie auch geschildert, als würde ihr jemand ein angezündetes Feuerzeug ins Nasenloch halten. Also die hatte einen permanenten, wahnsinnigen Brennschmerz in der Nase. Und für diese gesamte Symptomatik, die ja eine eindeutige Nervenschmerzkomponente einfach war, haben wir auch topisch versucht, uns einiges einfallen zu lassen. Wir haben Lidocain sowohl in bestimmten Gesichtsanteilen als Pflaster verwendet, als auch als Nasenspray. Wir haben mit selbstgebastelten Amitriptylin-Ketamin-Zubereitungen topisch gearbeitet. Wir haben topisch auch mit Ambroxol-Creme gearbeitet. Das ist ja so unter Schmerztherapeuten mittlerweile ein relativ gängiges Medikament, um oberflächlichen Nervenschmerz zu therapieren. Das wissen auch nicht so furchtbar viele, aber das ist ja im Prinzip ist das ja nichts anderes als Hustensaft. Und die besten Entdeckungen in der Medizin passieren ja immer aus Versehen. Das heißt, da ist halt irgendjemand mal Hustensaft auf ein entsprechend nervenschmerzempfindliches Hautareal gekleckert und derjenige hat halt festgestellt, hoppala, es wird besser. Und so passieren ja viele Durchbrüche in der Medizin. Das haben wir probiert. Wir haben ja systemisch auch noch einiges an Medikamenten reingegeben. Also sowohl für diese Brennschmerzkomponente ein trizyklisches Antidepressivum zur Nacht. Wir haben mit Duloxetin gearbeitet. Wir haben Pregabalin reingenommen. Wir haben sogar uns bis zu den Opioiden aufgeschwungen. Das heißt, sie hat Tapentadol auch in ziemlich ansprechender Dosis erhalten. Während dieser Zeit hat sich auch diese Migränesymptomatik bei ihr noch weiter verschärft und deutlich verstärkt, sodass sie dann noch eine Botulinumtoxin-Therapie für ihre Migräne bekommen hat. Auch das muss man sagen, für ja eine Jugendliche ist das ja schon auch eine Packung zu sagen, ich lasse mir alle 3 bis 4 Monate 31 Injektionen im Kopfbereich verpassen und davon ja auch noch Spritzen in ein hochgradig hochreguliertes Areal, ne? Also da, wo der Zoster drin war, aber sie hat gesagt, es bringt ihr aber trotzdem so viel, dass sie sagt, sie beißt sich da durch. Und wir haben dann, war auch alles noch off-label im Sinne auch von individuellen Heilversuchsanträgen, sowohl die Botox-Therapie, die erst ab 18 zugelassen ist, als auch dann eine Migräne-Antikörpertherapie mit dem ersten verfügbaren bekannten Antikörper. Mittlerweile ist sie sogar umrotiert noch auf einen Migräne-Antikörper der noch neueren Generation. Also das heißt, sie hat da wirklich alles gesehen, was gut und teuer ist. Und wir haben dann im Verlauf natürlich auch ein Cannabinoid angedacht und haben ihr, weil die Krankenkasse da am Anfang auch nicht so wirklich mitgespielt hat, zuerst Bonavinol eindosiert im Verlauf. Sie hat das einschleichend bekommen bis zu einer Tagesgesamtdosis von 15 Milligramm. Die junge Dame wog zu diesem Zeitpunkt so um die 65 Kilo. Also dass man sagen muss, das war so eine Dosis in einem soliden, mittleren bis gehobenen Bereich. Und das war auch wirklich so die erste Medikation, die eine deutliche Linderung auch dieser Nervenschmerzsymptomatik bei ihr bewirken konnte. Und was noch viel wesentlicher war, wir konnten andere Medikamente nochmal zurücknehmen, das heißt im Sinne von ausschleichend ausdosieren. Das waren insbesondere Amitriptylin und Pregabalin, weil das Medikamente waren, die sie extrem beeinträchtigt haben. Also wir haben das oft bei Kindern, Jugendlichen, wo wir zum Beispiel Amitriptylin auch in einer ganz niedrigen Dosis abendlich einsetzen, dass die trotzdem einen deutlichen morgendlichen Überhang haben. Das heißt also richtig schwer aus dem Bett kommen und auch durchaus berichten, dass sie ja die ersten 1-2 Schulstunden noch eher so durch sich durchrauschen lassen, bis sie eine gewisse Konzentrationsfähigkeit erreichen. Und auch Pregabalin ist ja jetzt nicht unbedingt ein geeignetes Medikament, um sein Gehirn auf Höchstleistungen hochzudopen, sondern ist ja auch etwas, was mit nicht ganz wenig Nebenwirkungen verquickt ist, zumal man dazu sagen muss, dass sowohl die trizyklischen Antidepressiva als auch das Pregabalin gerade bei jungen Damen mit einem erheblichen Gewichtszunahmerisiko vergesellschaftet sind. Auch unsere Patientin hat in diesem Kontext gut 10, 15 Kilo in relativ kurzer Zeit zugenommen. Also von dem her war sowohl sie als auch wir ganz froh, dass wir da nochmal rausgehen konnten. Für diese postzosterneuralgischen Schmerzen war es eine sehr deutliche Linderung für die Patientin. Und was eben auch noch ganz beachtlich war, ist, dass diese Bauchsymptomatik sich bei ihr deutlich gebessert hat. Das heißt, diese krampfartigen Bauchschmerzen, die sie aufgrund ihrer chronisch entzündlichen Darmerkrankung hatte, die sind zurückgegangen. Es ist tatsächlich sogar das Calprotectin als fäkaler Entzündungsmarker ist abgesunken und auch ihre Übelkeit konnte gelindert werden. Wir haben irgendwann die Krankenkasse im Verlauf dazu bekommen, dass sie für die Patientin abgegradet hat. Also das heißt, sie konnte dann auch auf einen Extrakt eingestellt werden, bei dem wir dann auch in der Tat einen deutlich höheren CBD-Anteil auch als antientzündlich wirksame Medikation noch mit reinnehmen konnten. Und das hat gerade diese Bauchsymptomatik im Verlauf noch deutlich weiter gebessert. Und was sie halt auch beschrieben, geschildert hatten, was man auch gesehen hat, dass diese arthritischen Gelenkbeschwerden zurückgegangen sind. Das heißt, sie hatte viel weniger Gelenkschwellungen. Die hat in der Schule immer, gerade wenn sie längere Arbeiten schreiben musste, ging das nur mit Orthesen. Hat dann auch so Schreibzeitverlängerung bekommen, hat hinterher wahnsinnig dicke Handgelenke gehabt. Auch das ist deutlich zurückgegangen unter dieser dann höher CBD-haltigen oralen Cannabinoid-Therapie. Und was aber der eigentliche Oberknaller war, auch für die Patientin selber, die war trotz der Botox-Therapie und auch trotz der Migräne-Antikörpertherapie immer noch bei zwischen 8 und 12 bis 15 Migränetagen im Monat. 8 Tage war ein super Monat und die Hälfte des Monats wirklich auf der Nase liegen, war dann so das Miese. Und auch dank der eingesetzten Cannabinoid-Therapie muss man dazu sagen, die anderen Therapien sind weitergelaufen. Das war kein Anstatt, es war ein Dazu. Aber ist sie runter auf zwischen 1 und 5 Migräneattacken pro Monat und sie hat zu mir irgendwann auch mal gesagt, Mensch, ich bin mittlerweile, fühle ich mich nicht mehr nur wie eine völlig angeschossene Patientin, sondern ich fühle mich mittlerweile wie eine junge Frau, die wirklich am Leben teilnehmen kann. Hat mittlerweile eine Berufsausbildung abgeschlossen, arbeitet und ist trotz der weiterhin natürlich vorhandenen ordentlichen Einschränkungen sehr zufrieden und sagt, damit komme ich irgendwie klar. Vorher war es nicht wirklich ein Leben, sondern ich habe mich irgendwie so durchgeschleppt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass von vereinzelten Tagen abgesehen, ich doch ein halbwegs normales Leben führen kann, auch im Vergleich zu meinen Freunden. Ich kann an den meisten Aktivitäten irgendwie teilnehmen. Sie hat mittlerweile auch einen Freund. Also so, es sind so sehr viele Dinge plötzlich für sie möglich geworden, an die sie tatsächlich so gar nicht zu hoffen gewagt hatte. Und ich finde, es ist ein sehr schönes Beispiel, dass man mit einer Substanzklasse mehrere doch durchaus gravierende Beschwerden auf einmal adressieren kann. Von dem her soll das auch eine Anregung sein, liebe Kollegen, gerade in komplexen, verzweifelten Situationen, denkt wirklich mal an eine Cannabinoid-Therapie.
Sven, vielen Dank für diesen wahnsinnig beeindruckenden Fall, den du uns hier geschildert hast. Und ja, wie schön zu hören, dass die Lebensqualität dieser Patientin da sich enorm verbessert hat. Sehr berührendes Fallbeispiel, muss ich sagen. Vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne.
Tschüss, Sven.
Tschüss.